B-Western-Sheriffs. Der Podcast für alle, die Western lieben. Yeehaw.
Hallo, zu Beginn dieser Folge zitieren wir einen kleinen Dialog aus dem Film Four Dobbs, der sich zwischen dem Hauptdarsteller Gar Davis und dem Sheriff in der Stadt Largo abspielt. Viel Spaß dabei!
Suchen Sie jemand?
Ja.
Johansson?
Wo ist er? Ich will mit ihm abrechnen.
Howdy und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von den B-Western Sheriffs, dem Podcast, der sich vor allem mit B-Western beschäftigen wird. Aber, das sage ich schon mal vorneweg, vielleicht reden wir auch mal über A-Western oder Western-Serien. Ich bin Julius und ich mache diesen Podcast nicht ganz alleine, denn neben mir sitzt das Enigma der B-Western und generell B-Western-Filme, mein Vater. Herzlich willkommen, Vater.
Hallo, Sohn.
Wie geht's dir?
Gut.
Wir haben uns ja heute einen ganz besonderen Film vorgenommen mit einem deiner absoluten Lieblingsschauspieler in der B-Western-Reihen, die es so gibt. Das ist ja Clint Walker. Und den Film, den wir uns heute rausgesucht haben, das habt ihr wahrscheinlich auch schon alle gelesen, ist Four Dobbs oder, wie er in Deutsch auch noch so schön heißt, Im Höllentempo nach Four Dobbs und auf Englisch nur Four Dobbs, nicht wahr?
Ist richtig.
Was wollen wir denn heute machen? Die Begrüßung haben wir jetzt schon gemacht, das ist immer das Wichtigste in einem Podcast. Ja. Ansonsten wollen wir natürlich ganz kurz darüber reden, warum haben wir uns eigentlich überlegt, nur über B-Western zu sprechen, vornehmlich in unserem Podcast. Warum wollen wir das machen?
Ja, also B-Western sind kurz, kommt alles schön auf den Punkt. Und was mir persönlich an den B-Western am besten gefällt, die haben ja kein Geld gehabt, die Regisseure, waren ja auch kleine Firmen, sollte wenig Geld kosten. Und es war alles draußen gedreht, weil für Studioaufbauten hatte man in der Regel kein Geld. Und das gefällt mir ganz besonders.
Das gefiel mir auch immer am besten. Ich habe ja dann später auch erst erfahren, dass das eigentlich auch B-Filme generell ausmacht, dass die ja draußen gedreht wurden und viele A-Filme ganz komplett im Studio entstehen, ja, und dadurch ja aber auch teurer sind, weil man ganz viel teure Kulissen aufbauen musste im alten Rom. Ja. Ganze Westernstädte wurden hochgezogen und alles Mögliche.
Man hatte keine Zeit, Julius. Weil es musste nach Möglichkeit in einem, maximal zwei Takes musste das erledigt sein.
Genau, so wie unser Podcast, der muss nämlich auch maximal in zwei Takes erledigt sein. Und deswegen,
weil wir keine Lust haben zu schneiden.
Genau, weil wir möglichst wenig schneiden wollen, so ist es. Also, wie gerade schon angekündigt, reden wir, aber es ist eigentlich schon ein Klassiker, reden wir heute über Four Dobbs. Im Höllentempo nach Four Dobbs auf Deutsch. Ein Film von einem Regisseur, der ja alles Mögliche gedreht hat, Gordon Douglas. Und vielleicht kannst du zum Einstieg ein bisschen was über den sagen.
Ja, ein Regisseur, bei dem alles möglich war. Der konnte sehr, sehr gute Filme machen, aber auch sehr mittelmäßige und ab und zu auch mal schlechte. Also seine Spannbreite war enorm. Tarantula ist zum Beispiel von Gordon Douglas. Der hat auch einer meiner Lieblingsfilme, den mag niemand, mit Sidney Poitier, da hat er eine Virgil Tips Folge gedreht.
Gefällt Privatdetektiv ist das, glaube ich, oder?
Genau, ne? Der gefällt mir sehr gut. Sonst niemand, nur mir, alle behaupten, der Film sei nicht so gut, finde ich gar nicht. Also der Regisseur hat die Ruhe weg. Das ist in seinen Western so, das ist in allen seinen Filmen so. Und ich finde das schön, wenn Leute sich Zeit nehmen bei ihren Filmen.
Ja, und der hat vor allem ja auch einen bunten Blumenstrauß an Filmen gemacht. Ne? Mit Frank Sinatra gibt es ja auch noch so Detektivfilme, die hast du mir auch schon mal ausgeliehen, die sind auch sehr gut. Ende der 60er, glaube ich, der Film, den wir heute...
Der Schnüffler.
Genau, der Schnüffler auf Deutsch und ich glaube auf Englisch nur The Detective, ne?
Ja, und ich glaube auch Die Lady in Zement.
Lady in Zement ist glaube ich, auch von ihm. Und aber korrigiert uns da gerne, wenn ihr das wisst. Aber ich glaube, das ist so, dass das auch von Gordon Douglas ist. Und was natürlich, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist diese Reihe, wo er diesen, wo Frank Sinatra diesen Detective in Florida spielt. Den Namen habe ich aber jetzt gerade nicht parat, macht aber nichts, weil wir wollen uns ja heute auch auf Four Dobbs vor allem konzentrieren. Und dort sind wir im Jahr 1958. Ja. Während wir hier podcasten, müsst ihr euch vorstellen, läuft der Film auch im Hintergrund ohne Ton, aber wir sehen die Bilder nochmal. Ja. Sehr schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen dazu. Ja. Und vielleicht machen wir als Einstieg einfach mal, worum geht es denn eigentlich in Four Dobbs? Also was ist die Handlung? Also der Film, ich kann das gerade machen, wenn du möchtest, oder möchtest du kurz was zu der Handlung sagen?
Erklär es doch mit dem Einstiegsdialog. Ne?
Genau. Der Einstiegsdialog, also ihr müsst euch eine sehr staubige Stadt vorstellen, wie ich finde, am Anfang wirklich sehr, die Windmaschine ganz, ganz stark angestellt.
Gesprochen wörtlich aus dem Film.
Genau, also es war ein Zitat und das war der Dialog zwischen dem Hauptdarsteller, der den schönen Namen trägt, Wade Miller, und er ist auf der Suche nach einem Mann und dieser Dialog war zwischen ihm und dem Sheriff der Stadt.
Der heißt Garfield.
Der Sheriff?
Gar. Nee, der Held. Der Clint Walker.
Ja, genau, wir meinen natürlich Clint Walker. Natürlich. Nee, ich habe mir aufgeschrieben, er heißt Wade Miller. Wenn ich mich heißt jetzt nicht.
Garfield?
Gar Davis, stimmt, du hast recht, du hast recht. Ich habe den. Garfield, ja, genau. Davis? Der heißt Gar Davis, wahrscheinlich Garfield, genau richtig. Ja. Und der Sheriff aus Largo, also das ist die Stadt, in der er dann am Anfang ist. Genau, das war die Stadt, in die sie sich getroffen haben.
Der Dialog spielt in einem Saloon, wo der Clint, also der Garfield, das Opfer einer geplanten Rache sucht und der Sheriff das nicht so gern möchte. Der Dialog geht dann ungefähr so weiter. Ja, er kann ja, also Clint alias Garfield kann ja suchen, wo er will, aber nicht in seiner Stadt, denn bei ihm herrschen Recht und Ordnung und er will, dass das so bleibt.
Genau, und er wird dann wegen eines vermeintlichen Mordes ja angeklagt, soll er zumindest angeklagt werden, aber ihm gelingt mit einer Finte, ja, gelingt es ihm zu entkommen, richtig? Und ja. Was passiert denn dann? Was passiert denn, nachdem er versucht, also ich sag jetzt einfach mal, seinen Häschern entkommen kann, in der Wüste?
Ja, also er, man muss zusammenkriegen, also er entdeckt einen Leichnam.
Ja.
Der hat ein Loch im Rücken. Im Rücken steckt ein Pfeil. Mhm. Man sieht Clint Walker in einer seiner ganz großen mimischen Ausdrucksleistungen.
Ja, also wirklich eine Bandbreite an Ausdrücken hat er gehabt. Ja.
Er versucht nämlich nachzustellen, wie man aussieht, wenn man denkt. Mhm. Also er denkt nach, ne? Genau. Und das also macht die Augen ganz eng und die Stirne kraus. Also da weiß man, jetzt denkt er nach und er hat einen Plan. Ja. Erzähl den Plan.
Genau, der Plan ist nämlich, dass er in dieser Leiche, die er gefunden hat, die Jacken tauscht. Genau, er hat nämlich die Jacke getauscht, die er trug, mit der, die Leiche trug und wird jetzt diese Leiche in einen Canyon schmeißen. Wir werden euch natürlich jetzt nicht jedes Detail verraten, wie das Ganze weitergeht, weil vielleicht ist es ja so, dass der eine oder andere von euch jetzt schon denkt, oh cool, den Film muss ich auf jeden Fall gucken. Bitte, wie man heute schon immer sagt, bitte spoilert nicht zu sehr. Nein, nein. Aber was wir natürlich verraten können, ist es schon, warum er das tut, noch nicht, das würde ich sagen, ist ein cooler Plot-Twist, das lassen wir mal raus. Aber wie es dann weitergeht, also er schlägt sich weiter durch die Wüste und weil er es nämlich schafft, durch diesen Trick seine Verfolger abzuhängen, so viel kann man sagen, und landet auf einer Ranch. Und auf was erwartet ihn da auf dieser Ranch?
Ja, auf der Ranch erwartet ihn erstmal eine schöne Frau und ein kleiner Junge, ihr Söhnchen. Ihr Ehemann ist nicht da, der ist irgendwie unterwegs, da erfährt man, glaube ich, auch nicht mehr, nicht so viel von ihm. Das erinnert an John Wayne.
Hondo, ne?
Ja.
Genau. Aber in A-Western, über den wir natürlich jetzt hier nicht sprechen.
Da verlieren wir kein Wort, obwohl er auch sehr viel Landschaft hat.
Das stimmt,
ja. Und wo war ich stehen geblieben? Also,
er ist auf der Farm.
Er ist auf der Farm, genau. Und dann ist es dann so, dass die Farm wird von Apachen bedroht. Und
korrigiere ich dich kurz, Comanchen sind es in dem Fall. Ja, aber es sind zwei dieser Wüstenstämme, knapp daneben.
Comanchen sind also im Begriff, die Farm der beiden zu überfallen. Er hat sich da in den Anfangsszenen ein bisschen nützlich gemacht, wahrscheinlich, weiß ich auch nicht mehr so genau, wahrscheinlich Holz gespalten, Zäune repariert und sowas. Man kommt sich in der Zeit näher, vor allen Dingen auch er und der Sohn. Das erinnert wiederum auch an den klassischen Western mit,
so viele klassische Western, aber genau, du meinst, du meinst mein großer Freund Shane.
Genau, ne? mein großer Freund Shane, ne? Erinnert das auch nicht, und dann gewinnt er das Vertrauen der kleinen Familie und schließlich muss man dann aber flüchten, weil
genau. Die Comanchen werden immer dreist.
Genau, die Comanchen, es werden zu viele Comanchen. Was ich sehr schön finde, ist für Leute, die interessante Kamerafahrten mögen, auf dieser Farm gibt es eine erste Schießerei mit den Comanchen, die nämlich diese Farm dann überfallen. Und ist dir das auch aufgefallen, wie seine Rifle immer so wandert im Fenster, hin und her, und er immer versucht, diese Indianer ins Visier zu nehmen. Ja. Fand ich sehr schön, weil er durchschlägt, was man ja immer macht, das macht man, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Western liebt sowieso, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch diesen Podcast, aber was ich immer liebe, ist, wenn mit dem Gewehr Wehrkolben, die Fenster erstmal zertrümmert werden, alle. Und dann gab es eben diese Kamerafahrt, immer genau wie die Kamera und seinen Kopf sich bewegen sollten. Ja. Das ging hin und her, das fand ich eine sehr gute Idee von dem Kameramann und wahrscheinlich hat Gordon Douglas das auch so abgesegnet, denke ich mal.
Der Film hat viele bemerkenswerte Einstellungen. Kameraarbeit gefällt uns beiden sehr gut. Auch am Anfang zum Beispiel dieser Dialog, der dann in einem Salon stattfindet. Mhm. Da lange Einstellungen, in der man sieht, wie Garfield Davis auf die Stadt zureitet. Genau. Tolle Musik übrigens auch von Max Steiner, den kennt man ja auch aus sehr, sehr vielen Western, hat viel Filmmusik gemacht, auch für viele klassische John Wayne Western und so. Bist du überhaupt mal geredet? Das ist dieser eine knappe Dialog. Ja. Da hat man erstmal gut 5 Minuten diese Kamerafahrt und sieht den Helden. Und danach, nach diesem Dialog, wird dann auch wieder 10 Minuten nichts gesprochen. Ja. Also das ist der Einstieg ist klassisch und ganz wunderbar. Ich habe davon gesprochen, dass Gordon Douglas sich immer viel Zeit lässt. Das ist wieder ein Beispiel dafür.
Ja, auf jeden Fall. Und wir springen noch mal kurz zurück, weil ich hatte mir das auch aufgeschrieben, also besondere Aspekte des Films. Du hast jetzt schon ein paar genannt. Wir können ja da gleich noch mal ein paar mehr vielleicht noch nennen. Aber was geschieht dann weiter? Also sie müssen durch die Wüste fliehen und werden immer wieder auch von den Indianern attackiert und landen ja am Ende im sogenannten Fort Dobbs, weil das sollte auch die Zufluchtsstelle sein. Und werden da im Prinzip, kommt es ja zur finalen Auseinandersetzung. Ne? Also Clint Walker wird schon weggeschickt quasi, ja, um Hilfe zu holen, aber er merkt, dass er diese Zeit gar nicht mehr dafür hat und wird dann dafür eigentlich auch ganz schnell, merkt er das und kehrt dann ganz schnell zu Fort Dobbs zurück und macht so ein bisschen so eine One-Man-Show und haut alle raus.
Ja.
Was du noch kurz einstreuen wolltest, Papa, war jetzt den Drehbuchautoren, wolltest du ja noch nennen, ne? Also den,
ja.
Wie ist er? Bert Kennedy heißt der Mann?
Bert Kennedy, ja, der hat wirklich viele Filme gedreht, die ich allesamt sehr gut finde, also neben Im Höllentempo nach Fort Dobbs auch den von uns beiden sowas von geliebten Film, sag du den Titel.
Man nannte ihn Kelly. Nannte oder ihn auf Englisch Kelly. Yellowstone Kelly,
genau. Wunderbarer Film. Überhaupt nicht erhältlich in Deutsch. Nur in Englisch und in Region 1 und so. Selbstverständlich habe ich ein Gerät, um Region 1 abspielen zu können. Aber auch alles sehr, sehr teuer. Und wie gesagt, auf Deutsch gar nicht. Da ich das in meiner Kindheit natürlich alles schon gesehen habe und seitdem dann noch 30 Mal ungefähr. Das war halt in Deutsch und ich will das auch in Deutsch sehen, das macht mir viel mehr Freude, wenn ich die Stimmen von damals höre, aber von ihm ist noch, von Bert Kennedy noch, der 7. ist dran mit Randolph Scott, um Kopf und Kragen, auf eigene Faust, ich glaube, das ist auch mit Randolph Scott und so weiter, also der hat wirklich sehr, sehr gute Drehbücher geschrieben.
Also Bert Kennedy, nochmal eine Empfehlung auch. Wenn ihr Filme seht, wo Bert Kennedy draufsteht, das könnt ihr euch immer angucken. Ja. Hat auch selber Regie geführt, wie ich gerade noch gesehen habe, bei die Rückkehr der glorreichen Sieben. Ja. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Glaube ich, ist dann auch eher fast ein B-Western wahrscheinlich. Habe ich aber auf jeden Fall nie gesehen. Genau, und Gordon Douglas dazu vielleicht noch ganz kurz. Die beiden haben auf jeden Fall dann ja bei mehreren Filmen zusammengearbeitet. Also es war nicht nur Fort Dobbs,
sondern
es war
grandiose Western.
Genau, der andere ist dann Yellowstone Kelly oder man nannte ihn Kelly, wie du gerade schon erwähnt hast. Und der dritte wäre in dem Fall noch, dann gucken wir auch noch mal gerade nach, wie der dritte hieß. Da sind nämlich schon auch ein Ende der 50er. Also das Gold der Sieben Berge war das.
Auch nicht erhältlich.
Auch nicht erhältlich. Was sollte der noch mal kosten? Du hattest gestern noch mal nachgeguckt.
Ganz günstig, knapp 100 Euro.
Also wenn ihr die gerade habt, solltet ihr gerade einen Inflationsausgleich oder ähnliches bekommen haben von euren Arbeitgebern, dann könnt ihr euch den gönnen.
Die US-Ausgabe.
Ja, aber es ist die US-Ausgabe, genau. Ja. Aber selbst mein Vater, der wirklich eine Menge Western, ich gucke gerade noch mal auf sein Westernregal, hat, ist da noch ein bisschen zögerlich. Noch ein bisschen zögerlich, ja, auf jeden Fall.
Ist so.
Ja, ich würde sagen, vielleicht verraten wir auch jetzt gar nicht mehr so viel mehr zu der Handlung selber, weil für die Leute haben, nee, den Schluss machen wir noch lange nicht, also, aber wir wollten vielleicht auch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten und vielleicht hat der ein oder andere, der Western oder auch B-Western liebt, jetzt auch Bock, sich das anzugucken, deswegen verraten wir.
Kaufen und auch bezahlen.
Was hat der gekostet? Hast du es noch im Kopf?
Ich habe den bei eBay gekriegt, wirklich für ganz günstig, bei Amazon habe ich ihn gesehen, für 18 Euro, der ist von White Pearl Classics. Die fallen vor allen Dingen, die Firma fällt vor allem darauf, damit auf, dass die Filme von höchst unterschiedlicher Qualität sind. Mhm. Also ich meine nicht inhaltlich, sondern was die Bildqualität angeht. Aber dieser ist sehr ansehnlich.
Okay, also den könnte man dann auf jeden Fall von White Pearl Classics auch erwerben und es kostet auch keine 97 Euro, wie das Gold dieser Berge.
Kriegt man aber auch günstiger, wenn man irgendwo gebraucht kauft.
Ja, okay. Dann, wir hatten ja gerade schon angefangen, über die besonderen Aspekte des Films zu sprechen. Also du hattest es gerade ja schon schön geschildert. Was ich cool finde, ist, dass der wirklich doch sehr atmosphärisch ist. Also es gibt viele Sachen, die gerade auch am Anfang die Szene Szene schon in der Stadt mit dem Staub, das wirkt wirklich sehr atmosphärisch.
Es gibt aber auch Action.
Ja, genau. Schöne Action-Szene. Ja. Und auch die Farm, wir sehen es gerade hier noch mal im Hintergrund, da wird das Fenster kaputtgeschlagen. Wir lassen den Film ja gerade nebenbei laufen noch. Ist auch sehr schön alles ausgestattet. Also da merkt man jetzt auch keine B-Western-Atmo, gar nicht. Manchmal sieht man ja Pappkulissen in B-Western und auch da denkt man auch, die fällt gleich nach oben so ein Haus, aber das ist da gar nicht der Fall. Und was ich irgendwie auch schön finde, ist, dass man halt auch viel draußen in der Wildnis gedreht hat und so ein bisschen zeigen die auch dieses karge Grenzleben, ne, an dieser Farm, weil ich meine ganz ehrlich, wer will an so einem Felsen wohnen und glaubt, dass da nur ein Schluck Wasser aus dem Boden zu holen ist, sowas frage ich mich ja immer,
wo die Leute leben, die denn da?
Ne? Also es scheint das letzte freie Plätzchen gewesen zu sein, wo die da wohnen, aber auch sehr, sehr schön dargestellt und ansonsten würde ich sagen, sind es ja so die klassischen Western-Themen, Überleben in der Wildnis, sich gegenseitig vertrauen, dann gibt es auch ein moralisches Dilemma so ein bisschen, ne, weil die Frau sich natürlich so ein bisschen in Clint Walker, also übrigens, das haben wir gar nicht erwähnt, Virginia Mayo geschrieben, die auch da aber schon ein bisschen so im Herbst ihrer Karriere war, habe ich gelesen. Die hatte auch eine Zeit lang A-Filme gedreht, aber musste dann später tatsächlich in den 50er Jahren, Ende der 50er, vor allem B-Filme drehen. Hat aber sonst mit allen Großen auch aus dem Hollywood der damaligen Zeit mitgespielt. Also Burt Lancaster und so weiter war Virginia Mayo auch immer dabei.
Ja, viele. Ich kenne sie, ist mir aufgefallen. Meiner Meinung nach eine richtige Schönheit. Ist mir aufgefallen mit Gregory Peck Peck spielte da den Admiral, ich weiß nicht mehr genau.
Hornblower? War das Hornblower?
Ich glaub, er war der Hornblower, ne? Der Film, weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ein toller Film, tolle Farben. Ich gucke mir auch oft schlechte Filme an, wenn die Farben schön sind. Aber da war beides. Die Farben waren gut und die Geschichte war auch toll. Und Gregory Peck ist sowieso toll. Aber das sind natürlich andere Gefilde, die interessieren uns ja nicht.
Die interessieren uns im Moment nicht so, aber generell schon. Also sie hat auf jeden Fall, genau wie du sagst, sie hat auf jeden Fall in einigen Filmen mitgespielt. Und des Königsadmiral meinst du übrigens. Ja, wir haben uns nicht, Hornblower war es nicht, aber des Königsadmiral. Und genau, auf Englisch heißt der Captain Horatio oder Horatio Hornblower. Also da hatten wir beide recht. So
Horatio.
Ist Horatio, genau. Ja. Das ist der gute Mann gewesen. Also Virginia Mayo spielte auch mit, war da aber schon, wurde schon nicht mehr A besetzt, sondern eher für B-Filme besetzt, genau. Genau, ansonsten, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, Themen eben, die typischen Themen, Überleben, Vertrauen und das moralische Dilemma. Was das moralische Dilemma ist, verraten wir euch an der Stelle nicht, weil vielleicht wollt ihr den Film ja noch gucken. Dann vielleicht noch ein bisschen zu Clint Walker, sollen wir noch ein bisschen über Clint Walker sprechen?
Ja, was hat uns an ihm fasziniert?
Ich würde auf jeden Fall sagen, da mich sowas ja generell interessiert, der ist richtig groß. Also das ist richtig stark. Deswegen habe ich die Rubrik auch so genannt. Also er ist ja wirklich so der Riese des Westerns. Oder vielleicht auch so ein bisschen sanfter Riese ist er ja auch.
Ja, weil er strahlt immer so eine Freundlichkeit aus.
Total.
Er wirkt nie böse, ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob er in den Western war, er auch immer nur gut. Ne? Auch in der, das haben wir noch nicht erwähnt, er hat ja auch eine sehr, sehr lange laufende Serie gehabt im Westfernsehen. Cheyenne hieß die. Die gibt es aber nicht auf Deutsch, ne?
Nein, die gibt es nur, es gab auch, glaube ich, deutsch synchronisiert ein paar Folgen, die irgendwann mal im Fernsehen liefen, aber selbst ich war da noch nicht fernsehbereit, um mir die ansehen zu können. Die soll es geben, aber ist auf dem Videomarkt nicht erhältlich. Es gibt alle Staffeln auf dem amerikanischen DVD-Markt, die kann man sich kaufen. Aber muss man halt dann doch schon gern stundenlang Englisch hören. Ne?
Ja, und dann, oder zumindest sehr viel lesen wollen, auch wenn man die ganze Zeit die Untertitel
lesen wollen.
Was ich ja nicht will. Ne?
Die Untertitel laufen lässt, ja, genau.
Also ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben. Wir wollen jetzt hier keine Geburtsdaten runterrattern, das machen wir nicht. Aber er war wirklich fast 2 Meter groß und war wohl auch gerade im Englischen, ich habe mir den Film auch mal im Englischen angeguckt, wirklich auch, er hatte so eine ganz tiefe, ruhige Stimme auch. Also auch da strahlt das irgendwie totale Ruhe aus. Und warum man ihn für Western besetzt hat, man muss ihn sich nur angucken. Also es ist wirklich so eine archetypischer Western-Held. Ne? Also diese Stärke, dann diese ruhige Stimme, die der auch in echt hatte, nicht in so einer Synchro, haben sie es aber auch sehr gut synchronisiert, finde ich, in der Stelle. Aber der strahlt eben alles aus, was so ein Western-Held braucht. Und wie wir es ja gerade auch
nicht immer hat. Ne?
Nee, nicht immer hat. Und selbst jetzt für diesen B-Western, er hat ja auch so ein bisschen eine Schattenseite, eine kleine Schattenseite zumindest. Was soll das sein? Das ist ja dieser kleine.
Bin ich ein bisschen nervös.
Nee, ich meine nicht Clint Walker als Person, sondern in seiner Rolle als Gar Davis eben. Da ist er auch ein bisschen. Haben sie versucht, ein bisschen Tiefgrund noch reinzubringen, reinzuschreiben.
Er soll übrigens, habe ich irgendwo gelesen, auch privat sehr, sehr freundlicher Mensch gewesen sein.
Habe ich auch gelesen, genau. Und was total herrlich ist, und das ist ja für die damalige Zeit noch ganz neu, du hattest es mir gestern ja noch geschickt. Der hatte ja auch schon eigene Fitnessvideos. War ja auch selber sehr viel im Gym und hat da auch trainiert. Und man konnte wohl auch irgendwelche Geräte oder sowas erwerben. Auf jeden Fall gab es quasi, was ihr heute alle kennt. Instagram, YouTube ist voll von den Leuten, die einem zeigen, wie man trainiert. Aber er, würde ich sagen, ist einer der Pioniere, der sich quasi in seiner Home-Gym auch filmen ließ. Und das können wir auch euch gerne, den Link packen wir gerne mal in die Shownotes von unserem Podcast hier. Guckt euch das mal an, das ist sehr lustig.
Und welche Gelegenheit fand er in jedem seiner Filme, Julius? Erzähl.
Ja. Das hast du natürlich, ich glaube, das haben die auch in jedes Drehbuch reinschreiben müssen, weil ein bisschen Sexappeal musste ja sein. Das ist genau wie die Szene, dass man immer einmal in den 50er Jahren irgendwie so ein leicht die Bluse der Frauen wird auch oft einmal aufgerissen. Kennst du auch diese Szene? Und bei ihm ist es so, er darf sein ganzes Shirt ausziehen, weil das war okay damals. Und er muss auch ständig tun. Also es gibt hier eine Szene, das ist mitten in der Nacht und er sitzt wirklich ohne Shirt am Baum. Wollen wir mal hoffen, dass es da Arizona oder was auch immer das da ist, wo die da jetzt, das wird nicht genannt, welcher Bundesstaat das ist, dass es da nicht allzu kalt gewesen ist nachts. Andererseits sagt man ja, in der Wüste soll es immer abkühlen nachts. Ne? Eigentlich auch komisch. Auf jeden Fall, ja, wer Bock hat auf die shirtlose Szene, ja, gibt's in der gibt ja auch in jeder Cheyenne-Folge, genau. Cheyenne haben wir schon erwähnt, lief über mehrere Jahre und hat ihn selber...
Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, es gilt als die beste Western-Serie aller Zeiten. Die erste
auch, noch mal auch
die beste. Ne?
Man kann leider gar nichts gucken. Also man kriegt so ganz kleine Minuten nur, also wirklich Minutenausschnitte bei YouTube zu sehen. Also mal den Vorspann, dann mal so einzelne Szenen werden einmal gezeigt, aber sonst gar nichts bei YouTube zu finden. Aber ja, vielleicht besorgst du es dir ja doch noch eines Tages und dann sprechen wir, glaube ich, hier auch gerne nochmal über Cheyenne.
Ausgehen, ne? Ja, sobald ich irgendwie, wenn das jemand weiß von euch, wenn der wissens Untertitel hätte, für die Disabled, dann wäre ich ja schon dabei. Aber ab und zu mal nachlesen muss ich schon, sonst verstehe ich das nicht.
Ne? Ja. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne bei uns melden. Ja, das vielleicht noch ganz kurz zu Clint Walker. Ich denke mal, wir werden auch noch andere Filme von ihm besprechen. Jetzt nicht in der nächsten Folge, aber in einer der folgenden Folgen wird es vielleicht noch mal ein bisschen was zu Clint Walker oder noch mal einen Clint Walker-Film geben. Ja. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, noch zwei Punkte für diese Folge auch. Glaubst du, dass dieser Film eine größere Wirkung oder gibt es sogar eine Art Erbe dieses Films? Also würdest du sagen, dass Fort Dobbs so ein Film ist, der andere Western geprägt hat? Oder ist das einfach ein Western, den man mit den üblichen Handwerkstechniken, sage ich mal, gedreht hat, ohne was Neues hinzuzufügen, was andere Western jetzt beeinflusst hätte?
Also ich habe noch nicht mal über mein Erbe nachgedacht, wozu ich allmählich ja mal die Zeit finden sollte. Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht. Für mich ist es einfach ein großartiger Film, weil er alles hat, was ein guter Western haben sollte, aber was Innovatives kann ich da nicht entdecken.
Habe ich nämlich auch nicht gesehen. Also ich fand vielleicht ein bisschen
Innovation bei Western.
Ne? Ja, genau. Man kennt das ja so ein bisschen, dass ja irgendwann haben ja die Spaghetti-Western haben dann wieder die amerikanischen Western beeinflusst und so weiter. Aber das sehe ich jetzt hier bei diesem Western auch nicht. Das ist eine ganz klassische Geschichte, aber sehr solide gemacht. Und ich finde einer der wirklich der B-Western, den man sich durchaus mal angucken kann.
Ich finde sogar angucken muss. Guck mal, das hier ist eine Szene aus einem anderen Film, die ist da reingeschnitten worden. Man erkennt das an der unterschiedlichen Bildqualität und so. Man hat ein bisschen gespart gerne bei den B-Western. Macht auch gar keinen Sinn, da diese indianische Tipi-Landschaft da zu zeigen. Aber
kann man auch nochmal erwähnen. Also, genau, was ihr gerade nämlich nicht sehen konntet, Clint Walker beobachtete gerade nochmal, dass das Lager der Comanchen sollte das, glaube ich, sein. Und deswegen meinte mein Vater auf jeden Fall, dass das Ganze da wahrscheinlich reingeschnitten worden ist. Ja, aber dann kann man zusammenfassend ja sagen, jetzt besondere Kamerafahrten, besondere Handlungsstränge, die waren jetzt nicht in diesem Film drin, dass man sagen würde, ist sehr sorgfältig gemacht, aber ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, Fort Dobbs hat dies und das bei anderen Western-Filmen beeinflusst. Da sind wir uns jetzt in dem Punkt einig. Du hast aber gerade noch einen Film kurz erwähnt, fand ich noch interessant. Killer Kane meintest du gerade noch, off-air quasi zu mir. Das wäre ein Film, der schon was beeinflusst hätte, also der schon ein bisschen anders gewesen wäre.
Ja, also im negativen
auch mit Clint Walker übrigens.
Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, also Innovation im Western mag ich eigentlich nicht. Da ist mal was versucht worden. Ein paar Jahre später, Ende der 60er, ich glaube von 67, 68 ist der Film, der heißt Killer Kane. Ein ganz seltsamer Film.
Auch bunt, wie ich sehe.
Ja, bunt. Und der Hauptdarsteller ist Vincent Price.
Cool.
Ne? Also aus Horrorfilmen.
Ja, Hammer Studios Charakter.
Roger Corman. Und ist interessant, aber für mich irgendwie misslungen. Nur mal ein Beispiel dafür, dass man im Zweifelsfalle bei Western die Finger von Experimenten lässt.
Den könnt ihr euch übrigens auch wahrscheinlich kaufen. Du hast ihn sogar auf Blu-ray, ja, genau. Könnt ihr sich für einen Fünfer auf jeden Fall gönnen, falls euch das interessiert und falls ihr jetzt denkt, ach, Clint Walker finde ich irgendwie super, das klingt alles total deswegen interessant, was die beiden da erzählen.
Ja.
Dann könnt ihr das auf jeden Fall auch euch gerne angucken. Ich habe als letzten Punkt noch, Papa, habe ich noch aufgeschrieben, ja. Fazit und Verabschiedung. Das ist immer ein guter Punkt, ja, bei einem Podcast. Singen wollen wir nicht, aber vielleicht sagen wir noch mal so ein paar der wichtigsten Punkte von Fort Dobbs. Als Western-Klassiker einfach. Oder als Klassiker des B-Westerns. Des B-Westerns. Ich würde sagen, ein guter Punkt ist auf jeden Fall ein absolut charismatischer Hauptdarsteller mit Clint Walker. Das ist auf jeden Fall einer.
Aber selbst der Junge ist gut besetzt.
Ja. Den kannte ich übrigens auch aus irgendeiner anderen Rolle, ne?
Ja, ich kannte den aus der Fernsehserie. Da war ich aber wirklich, da war ich 2.
Das war schon immer so, dass Eltern am liebsten ihre Kinder vor den Fernseher gesetzt haben, um Ruhe zu haben.
Ja, das hieß Onkel Bill. Eine Fernsehserie namens Onkel Bill. Und da hat der Knabe, der Sohn von Virginia Mayo, der hat da, meine ich, die Rolle eines kleinen Jungen gespielt. Der lebte bei seinem Onkel, aber ich möchte da nicht lang drauf eingehen, weil ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Aber der Hauptdarsteller, der Onkel bei Onkel Bill, muss es ja einen Onkel gegeben haben, er wird da der Neffe gewesen sein, der Kleine. Das war der gleiche Schauspieler, der ganz großartig in diesem Film hier den Widersacher von Garfield Davis spielt. Mhm. Brian Keith.
Ah, okay. Ne?
Und Brian Keith und der Knabe drehen dann ein paar Jahre später die Fernsehserie Mein lieber Onkel Bill. Hieß die, Mein lieber Onkel Bill.
Ah, okay. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Das ist auf jeden Fall Richard Eyre. Genau, das ist der Gute. Der lebt auch noch, also 1945 ist der geboren. Wir gucken gerade mal nach. Ich würde nämlich sagen, sonst korrigieren wir uns live quasi. Rauchende Colts hat er unter anderem mitgespielt.
Ja.
Stagecoach, die Serie kenne ich nicht, aber wir gucken mal gerade. Sindbad 7. Reise. Tödlicher Skandal kenne ich alles nicht. SOS Raumschiff, woher kenne ich dieses Gesicht wohl? An einem Tag wie jeder andere. Nein, also das war nicht dabei, was du gerade meintest.
Onkel Bill nicht.
Das korrigieren wir. Also der Sohn Chad, Richard Eyre, spielt nicht mit dem Onkel Bill mit. Aber ich kannte das Gesicht auch aus irgendeinem Film. Vielleicht ist das aber auch hier nicht vollständig. Das ist ja manchmal auch so, dass Filmografien sind ja immer nur eine Auswahl. Okay. Und das kann also auf jeden Fall trotzdem
erzähl
stimmen.
Erzähl du mal, ich gucke das mal auf Deutsch nach.
Genau, dann erzähle ich noch mal ein bisschen weiter, auch ohne meine Notizen, die brauche ich ja nicht zu lesen. Also wir haben schon gesagt, charismatischer Hauptdarsteller auf jeden Fall, mit Clint Walker, auch mit Virginia Mayo, eine A-Schauspielerin auf jeden Fall verpflichtet für den Film.
Die das auch toll
spielt.
Brian Keith war auch klasse.
Die auch wirklich das toll spielt und auf jeden Fall, und deswegen müsst ihr es auch euch noch angucken, wir haben es jetzt den Plot noch nicht verraten, ein toller Plot in dem Film, mit dem man nicht direkt rechnet, würde ich sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film mal anzugucken. Ja. Wie ihr gerade von meinem Vater schon gehört habt, der kostet auch nicht so viel, also den könnt ihr euch auch kaufen und ist auch sogar in der Qualität von White Pearl, die man sich auch durchaus angucken kann. Also der läuft ja, wie gesagt, gerade noch im Hintergrund, der Film, deswegen könnt ihr euch das auf jeden Fall angucken. Remastered ist der nicht, aber ist jetzt auch nichts Verpixeltes, das kann man sich alles sehr, sehr gut angucken.
Ich muss das korrigieren.
Jetzt geht's nochmal.
Brian Keith stimmt, das ist der Onkel Bill. Aber der Knabe ist nicht dabei.
Okay, dann werden wir, glaube ich, zur nächsten Folge einfach noch mal genau gucken, von wem, wo Richard Eyre noch mitgespielt hat als Knabe. Vielleicht ist das sogar der Junge von... Ah, nee, das ist ein anderer Junge. Sorry, damit fange ich jetzt auch gar nicht erst an. Der sieht sehr, sehr ähnlich aus. Dann gucke ich noch mal gerade meine schlauen Notizen und dann gucken wir mal, auf welchem Punkt wir jetzt sind. Ja, schon Verabschiedung und ein kurzer Hinweis auf die nächste Folge. In der nächsten Folge wollen wir über einen Film sprechen, den hast du dir schon überlegt. Ne? Was für ein Film ist das?
Der Film, den kenne ich auch erst seit einigen Wochen. Der Film heißt A Man Alone. Das muss ich sicher übersetzen. Ein Mann allein. Das ist ein Film, das ist der einzige Western von Ray Milland. Ray Milland ist... sehr bekannter Schauspieler, hatte seine große Zeit in den 40ern, Anfang der 50er in vielen sehr bemerkenswerten Film-Noirs aufgetreten. Spielt da einen Revolverhelden. Die Farben sind unglaublich. Es gibt eigentlich nur eine Farbe, braun in allen möglichen Tönungen. Woran das lag, das würden wir dann beide erklären wollen.
Sehr gerne, ja.
Und Ray Milland hat Regie geführt, seine einzige Regie. Und das Bemerkenswerte an dem Film, da wird wirklich konsequent in den ersten 20, 25 Minuten überhaupt gar kein Wort geredet.
Ja, er schleppt sich durch die Wüste. Ich habe den Film tatsächlich auch schon gesehen. Genau, aber es passiert wirklich 20 Minuten lang gar nichts, bis er in eine Stadt
Genau.
Verbal wird gar nicht gesprochen. Allerdings, mit wem soll man in der Wüste auch reden? Das stimmt natürlich auch. Aber dann kommt er in eine Stadt und was da passiert, das besprechen wir in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge könnt ihr euch schon drauf freuen. Ein Mann allein, A Man Alone mit Ray Milland.
Er hätte mit einer Schlange sprechen können, die ihn fast killt in der Wüste. Ne?
Stimmt, das hätte er machen können. Übrigens spielt dort auch Leavon Cleave mit, könnt ihr euch schon drauf freuen, den natürlich viele aus Spaghetti-Western kennen und der Typ hat ja auch einfach wirklich ein Gesicht gehabt wie ein Geier. Ne? Das war also besser konnte man für einen Western nicht besetzt werden. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Wollen wir noch bewerten?
Genau, das wollte ich alles zum Schluss machen. Und zum Ende, und das werden wir in jeder Folge so machen, da richten wir uns nach dem klassischen Western-Lexikon, was wir früher immer sehr viel gelesen haben. Ich glaube, du hast es bestimmt schon 3-4 Mal komplett durchgelesen, das klassische Western-Lexikon. Da gibt es immer Sterne von 1 bis 5, ganz klassisch.
Ist das bis 5?
Bis 3. Nee, bis 4 gibt es auf jeden Fall.
Aber nur für einen einzigen Western, du weißt
das. Das ist der schwarze Falke, genau. Also, ja.
Bis 3?
Nein, bis 5 gibt es, genau. Und der schwarze Falke ist der einzige mit 5 Sternen.
Okay,
ja. So ist das nämlich. Und daran werden wir uns orientieren hier in unserem Podcast. Ja. Und deswegen werden wir natürlich mit Rücksicht darauf, dass wir wirklich über B-Western sprechen. Wir machen maximal 4. 1 bis 4, 1 das Schlechteste, 4 ist das Beste.
B-Western-Kategorie.
Genau, nur in der B-Western-Kategorie, weil wir diese Filme natürlich jetzt nicht mit A-Western vergleichen und auch nicht vergleichen können, weil das Budget war ein anderes. Das war einfach schneller produzierte Filme, die waren mehr auf Unterhaltung gemacht. Was aber
auch immer im Doppelprogramm in den Kinos,
genau,
weil die meistens nur 70, 80 Minuten hatten.
Ja, Doppelvorstellung, richtig, genau. Also deswegen, da würden wir diesem Genre Unrecht tun und deswegen machen wir das nur im B-Western-Genre, also nur im Vergleich mit anderen B-Western.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt auch zum Fazit und von mir kriegt der Film, wir machen wie gesagt 4 Sterne das Maximum, ich sag 3,5, ich finde ihn sehr gut, aber bei mir ist die ganz knappe Begründung, ich will mir einfach noch ein bisschen was offen halten, weil ich glaube, wir werden uns noch sehr viele Filme angucken und vielleicht entdecke ich noch einen mit 4.
Ich bin naturgemäß älter als mein Sohn, ich kann mir nicht mehr so viel aufbewahren, deswegen gebe ich direkt 4 von 4.
Okay, sehr gut. Dann sind wir damit ja schon, aber haben wir schon hoch eingestiegen auf jeden Fall.
Ja.
Und
wir zeigen auch keinen Schrott.
Wir besprechen keinen Schrott. Zeigen dürfen wir ja leider nichts, aber besprechen auf jeden Fall können wir ja ohne Ende. Ja, und deswegen geht es dann auch schon in Bälde weiter mit Ein Mann allein, mit Ray Milland. Da freuen wir uns drauf und bis dahin, aufsatteln und wir reiten weiter.
Ja, genau.
Wanted. Ihr habt Anregungen, Fragen oder Kritik zu unserer Folge, dann meldet euch gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist bwesternsheriffs@gmail.com. Da freuen wir uns sehr drüber. Bis dahin. Yeehaw!